Willkommen zum FGZ-Podcast, der Podcast für einen guten Zweck. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann werf mir doch gerne einen Euro in den Hut. Das geht per Banküberweisung, per Patreon oder PayPal. Die Einnahmen aus dem Podcast werden selbstverständlich gespendet. Alle Informationen dazu findest du auf fgz-podcast.de und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Folge 1. Hallöle und herzlich willkommen zur allerersten Folge, zur Pilotfolge sozusagen vom FGZ-Podcast, der Podcast für einen guten Zweck. Ich bin Lars, man kennt mich, wenige kennen mich vielleicht vom anderen Podcast namens Castboss. Um den geht's hier aber gar nicht, sondern heute habe ich einen ganz besonderen Gast, eins der bekanntesten Gesichter der Elektromobilität, der beste Moderator von Robin TV, das ist der Robin Schmidt. Hallo Robin.
Hi. Das heißt, ich dachte schon, der beste Moderator, da kommt der beste von Robin TV. Ich bin auch der Einzige hier. Ja, lieber Lars, vielen lieben Dank für die warmen Worte. Schön, dass ich hier sein darf. Und wenn es um guten Zweck geht, da bin ich doch immer am Start. Ja,
ja, dafür bin ich dir auch jetzt schon sehr dankbar. Wir fangen einfach mal an bei einer deiner Karrierestationen, und zwar beim SWR.
Ah, ja. Mhm.
Du warst Moderator bei Das Ding.
Ganz genau. Das ist also der Südwestrundfunk, ist ja ein öffentlich-rechtlicher Sender, kennt man bestimmt. Ne? In jedem Bundesland gibt's ja da andere. Und da habe ich mich eigentlich nur nach der Schule zu einem Praktikum beworben, weil ich dachte so, hey, cool, Radio macht ja eigentlich Spaß. Ich wollte eigentlich nur so 4 Wochen Praktikum nach dem Abi dort machen und dann gucken, wie es weitergeht in meinem Leben und vielleicht studieren oder so. Und dann haben die mich aber gar nicht mehr rausgelassen, dort eingesperrt und gesagt, du musst jetzt hier, also fand ich lustig, und haben gesagt, hier, du musst jetzt hier weiter mitmachen, weil wir glauben an dich und finden das toll, was du machst. Und das hat mir dann echt Spaß gemacht. Dann konnte ich mich da austoben, habe natürlich erstmal so alle Varianten durchgemacht, so Redaktion, Producing und Zuarbeit, Co-Moderation, allem Pipapo. Und dann war ich relativ schnell dann so Moderator der Mittagssendung und dann sogar bis in die Morningshow. Und das war ein Erlebnis, sage ich dir. Also über ein Jahr habe ich die Morgensendung Aufstehen mit Das Ding gemacht. Das Ding ist ein Jugendsender von SWR 3. Und 3 Uhr aufstehen und früh ins Bett, das ist schon ganz schön verrückt, aber hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe wahnsinnig viel dort gelernt. Also das ist ja in Baden-Baden, ich komme ursprünglich aus Stuttgart und eigentlich kann ich auch Schwäbisch schwätze, aber das Schwäbisch schwätze, das kommt nicht so gut, wenn man im Hochdeutsch bundesweit senden will. Gut, das war jetzt bei Das Ding noch nicht so ganz so schlimm, aber ich habe das dann Stück für Stück abtrainiert auch, habe Sprachtrainings gehabt, und auch sonstige Dinge. Also da habe ich wirklich viel gelernt rund um journalistisches Arbeiten. Weil ich meine, viele schimpfen auf öffentliche Medien. Es ist auch nicht immer alles toll. Ich schimpfe auch manchmal auf die. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, öffentlich-rechtliche Medien sind einfach unglaublich wichtig. Und es ist ganz, ganz toll, dass wir das haben hier in Deutschland. Und ich habe wirklich sehr, sehr viel gelernt, wie man fair Dinge beleuchtet und abwägt. Also wie man Vor- und Nachteile an Dingen erkennen kann und nicht immer nur krampfhaft in eine Richtung tendiert. Und ich glaube, ich bin mir sicher, davon habe ich viel, viel mitgenommen heute. Und klar vertrete ich auch meine eigene Meinung ganz deutlich auf meinem Kanal rund um Elektromobilität, neue Mobilität, auch Nachhaltigkeit. Aber ich finde es auch immer wieder wichtig, da fair abzuwägen und Pros und Kontras zu sehen und nicht nur eine Position einzunehmen. Und das habe ich da echt mitgenommen. Deswegen möchte ich diesen Teil meines Lebens nicht missen. Ich bin dann gerne auch weitergezogen, mache jetzt mein eigenes Medium, statt für andere Medien zu arbeiten. Aber das war wirklich toll.
Ja, cool. Also du warst dann ja noch super jung. Das muss ja kurz nach deinem Studium dann gewesen sein, oder?
Das war direkt nach dem Abi. Also ich war irgendwie 19, glaube ich, habe Abi abgeschlossen, bin dann direkt sozusagen, wo alle ihr tolle 4 Wochen, 3 Wochen, 3 Monate irgendwie nach Thailand geflogen sind und Rucksacktourismus gemacht haben und alle sich selbst gefunden haben, habe ich einfach weitergearbeitet und dachte, ich nutze die Zeit irgendwie so ein bisschen rauszufinden, weil ich war ziemlich verloren. Ich wusste nicht, was ich machen soll in meinem Leben nach dem Abi. Und dann habe ich gedacht, ich probiere jetzt einfach mal ein paar Sachen aus. Generation Praktikum und so, ne? Dann einfach mal ein Praktikum gemacht. Aber das hat mir echt gut gefallen. Da bin ich dann auch wirklich so 3-4 Jahre geblieben und bin danach ins Studium übergegangen.
Oh, ist auch super. Studenten, die schon Berufserfahrung mitbringen, werden ja auch eigentlich immer ganz gerne gesehen.
Das stimmt. Das hat auch gut geklappt. Ich bin ja dann in die Pop-Akademie, habe Musikbusiness studiert in Mannheim. Also auch nicht so weit weg. Also ich bin.
Du spielst auch, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, du spielst auch selbst Gitarre. Ich habe öfter Gitarren bei dir im Hintergrund gesehen in den Videos.
Ja.
Da haben wir schon mal was gemeinsam.
Also. Ah, okay, du spielst auch Gitarre, das ist sehr gut.
Ja, also wirklich nur hobbymäßig, Lagerfeuer, Gitarre, ne? Es geht dann also nur für Spaß halt, jetzt nicht irgendwie.
Ja, das ist doch das Wichtigste. Musik muss ja Spaß machen. Also auch Musiker, die erfolgreich sind, haben Spaß bei der Musik. Also Spaß ist sowieso die richtige Grundlage. Ja, ich habe, seit ich 7 bin, Gitarre spielen gelernt, also so Gitarrenunterricht gehabt. Und das dann bis 14 hoch. Und also erst klassische Gitarre, dann also akustische und dann eben Elektrogitarre natürlich. Und dann wollte ich mich mit einer Band zusammenschließen. Also mehrere Leute wollten mir eine Band machen, haben wir auch gemacht. Aber da gab es dann schon 2 Gitarristen. Da hieß es, ja, nö, Robin, wir brauchen dich nicht als dritten Gitarristen.
Das typische Bandproblem.
Wirklich so, was soll ich denn dann machen? Ich kann nichts anderes. Und dann haben die gemeint, ja, dann du musst jetzt singen. Wir brauchen noch einen Sänger. Ich kann nicht singen. Ich habe noch nie gesungen in meinem Leben zuvor. Und tatsächlich habe ich dann angefangen mit so 15 dann auch Gesangsunterricht zu nehmen und dann angefangen mit meiner Stimme zum ersten Mal zu arbeiten.
Also das hat dir dann natürlich als Moderator dann auch geholfen.
Genau.
Also du hast ja ein ganz anderes Gefühl für deine Stimme dann.
Ja, ne, klar. Ja, das war super.
Coole Sache. Aber das ist ein typisches Bandproblem, wenn man einen Gitarristen sucht. Dann stehen da sofort 10 Gitarristen, einer besser als der andere. Okay. Sucht man aber einen Schlagzeuger, dann fragst du einen und ja, ich spiele jetzt schon in 3 Bands und ich will eigentlich nicht noch eine. Also, unfaire Verteilung, gell?
Ja, cool. Kenn ich.
Ja, Schwäbisch, Ganze. Dialekte sind grundsätzlich lustig. Ich liebe Dialekte und ich liebe auch Geschichten mit Dialekten.
Oh, da, ich überlege, ich bin halt nicht so der, ich würde jetzt gerne irgendwie eine schöne schwäbische Weisheit oder sowas an den Kopf donnern, aber man muss dazu sagen, ich bin auch nur Neigschmeckter, also die Schwaben verstehen das jetzt. Das heißt also, meine Mutter ist eigentlich aus dem Rheinland, mein Vater kommt eher so aus der Richtung Bayern, also meine Familie ist jetzt nicht urschwäbisch und wir haben jetzt nicht eine urschwäbische Verwandtschaft oder sowas. Deswegen habe ich das Schwäbisch nur so an der Oberfläche angekratzt. Also diese typischen, ne, Weisch, Hasch, Machst. So, das nimmt man dann einfach mit. Aber es ist leider nicht so, dass ich jetzt so krass urig in das Schwäbisch reingehen kann. Das wäre natürlich echt lustig, aber da kann ich leider nicht mit dienen.
Ich habe eine kleine Geschichte dazu. Ich habe mal in Bielefeld gearbeitet bei einer Maschinenbaufirma.
Oh mein Gott, Bielefeld, du erzählst doch jetzt hier. Oder?
Schlimme Stadt. Ja, ich habe mich, ehrlich gesagt, in der Stadt, ich habe da auch ein Jahr gewohnt, habe ich mich nicht so mega wohl gefühlt.
Bielefeld.
Deswegen bin ich dann auch wieder da weg. Aber der Meister, den ich hatte, der war lustig. Der war nämlich aus dem Vogtland. Und Vogtland ist wirklich ganz tief Ostdeutschland. Ja, und der hat sein Ostdeutsch so richtig gepflegt. Ja, da hat der gerne so gesprochen. Er hat auch gerne viel gesprochen. Dann hatten wir eine Prototypmaschine gebaut. Und bei Prototypen ist das ja dann schon mal so, da funktioniert halt nicht alles so auf Anhieb, auch von Seiten der Konstruktion. Ne? Aber dafür sind diese Maschinen ja da. Und da stand er davor und sagte, ja, das da war scheiße. Das hier war scheiße. Und ich sag so, ja, und der Antrieb war auch scheiße. Und auf einmal guckte der mich an. Sag mal, äffst du mich nach? Nö. Da musste er aber selbst grinsen. Dann fand er auch lustig.
Aber erstaunlich gut. Also du bist aber nicht aus der Gegend, oder? Du kannst dann auch...
Nein, überhaupt nicht. Ich bin Westfale. Ja.
Ah, okay.
Wir haben auch schon mal welche gesagt, man würde bei mir einen westfälischen Dialekt raushören. Ich weiß noch nicht mal, wie sich ein westfälischer Dialekt anhört, aber anscheinend ist das so, wie ich rede.
Ich finde, du redest sehr deutliches Hochdeutsch.
Hätte ich auch.
Ich hatte gar keinen Dialekt aus, ehrlich gesagt. Aber wie man ja an mir merkt, sind viele überrascht. Man kann sich das ja erfolgreich abtrainieren, was ja nicht heißt, dass man seinen Wurzeln nicht treu bleibt. Ich stehe da total dazu. Ich habe die tollste Kindheit gehabt. Ich möchte es niemals missen. Aber naja, wenn du jetzt so bundesweit sendest oder auch ein bisschen internationale Geschichten machst und so, dann ist es natürlich schon von Vorteil, wenn man Hochdeutsch redet. Muss aber nicht. Ich mag das auch. Ich mag Dialekte auch sehr.
Ja, Dialekte sind immer schön. Und seit wann wohnst du jetzt in Berlin? Oder?
Oh, seit über 11 Jahren jetzt schon.
11 Jahre schon. Und dann hast du schon die Berliner Schnauze dir auch angeeignet.
Na, kannst klar. Du das abrufen? Ich sag dir, wenn du ja nicht auf Berlinerisch, so richtig mal dagegen schiebst, wenn dich mal jemand so richtig blöd anmacht, dann sag ich dir, da hast du ja keine Chance.
Du musst wirklich, du direkt.
Also lustig ist ja sowieso, in Berlin gibt's ja mehr internationale Leute als Berliner. Also es ist ja schon, du musst ja den Berliner schon suchen. Ja, die könnte man im Prinzip schon im Museum ausstellen. Ist auch ein bisschen schade eigentlich, weil Berlin ist halt überfüllt mit Menschen aus ganz Deutschland und aus der ganzen Welt im Prinzip. Aber die Berliner sind dann so ein bisschen zurückgedrängt. Deswegen freue ich mich immer total, wenn ich mal einen original urigen Berliner höre oder mit dem sprechen kann, weil ich mag den Dialekt auch total. Und viele empfinden das dann als total unverschämt und unfreundlich. Das kann man aber auch missverstehen. Das ist einfach nur, sag ich mal, so ein bisschen das Herz auf der Zunge getragen. Man weiß halt, wie man dran ist. Manche mögen das nicht. Ich mag das. Man kann dann einfach einmal so deutlich zurück was sagen und dann ist plötzlich auch alles gut, alles nett miteinander. Man fällt sich in den Arm und also das finde ich schon schön.
Ja, das kann ich unterschreiben. Wenn man nach Berlin geht, dann weiß man ja auch eigentlich, wie die Leute da reden. Also die Berliner Schnauze, der Begriff, der kommt ja nicht irgendwo her.
Genau. Also dann herkommen, sie hierher ziehen und dann sich beschweren, dass es so ist, also ist dann auch unpassend. Ne? Da muss man schon ein bisschen Respekt haben gegenüber der Region und den Menschen hier.
Genau. So, dann, was kam, dann hast du studiert? Mhm. Musik.
Musikbusiness, also.
Achso, da gehört da dieses Musik als solches auch zu eigentlich oder ist das nur alles ringsherum?
Ja, also. Management. Genau, also es war praktisch so, dass es dann zwei Studiengänge parallel gibt. Einmal die Business-Leute, also ich würde es jetzt mal, um es einfach verständlich zu machen, bezeichnen als BWL mit starken Musikwirtschaftsbezug, so könnte man es im Prinzip bezeichnen. Und dann gab es aber auch die anderen, die Künstler. Also wir waren so 25 Business-Leute in einem Jahrgang und so 25 Künstler. Und wir haben auch teilweise dann auch Projekte zusammen gemacht. Und dann hieß es halt, okay, wir sollen jetzt für die Künstler ein Konzert organisieren oder sowas, ja, oder für die irgendwie Verträge ausarbeiten. Und das war natürlich ganz spannend, dass man die Musiker dann auch immer hatte. Also war sehr, sehr stark musiklastig und wir hatten auch ein paar Fächer Richtung Musik, aber es war hauptsächlich so eher so Richtung BWL.
Okay.
War super.
Also geile Zeit. Trockene Materie.
Nee, also ja, trockene Materie schon, wie in jedem Studium ja auch, aber nur wirklich das Nötigste. Da muss ich die wirklich in Schutz nehmen. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht und vor allem habe ich da ganz viele tolle Leute kennengelernt. Mit meinen besten Freunden, jetzt mein ganzer Freundeskreis eigentlich komplett daraus entstanden, die jetzt auch zum Glück fast alle in Berlin wohnen. Hat sich so ergeben, ja, und das war wirklich toll, also gerade was die Menschen angeht und wir haben viel Praxis gemacht, also das war zum Glück nur Theorie, sag ich mal, das Nötigste der Theorie, was man halt eben natürlich, um so einen Bachelor zu erreichen, dann schon abliefern muss. Aber es war geil. Mhm.
Ja, schön. Ja, je praxisbezogener, desto besser, kann man eigentlich sagen. Dann kommt man irgendwie von der Uni und ist null auf die Arbeitswelt vorbereitet, das wäre ja dann auch Quatsch.
Ja. Da kamen fast alle Kommilitonen aus der, alle Dozenten aus der Industrie. Die kamen dann im Prinzip von irgendeinem Plattenlabel und haben dann da ihren Vortrag gehalten einen Tag oder so oder Workshops gemacht und sind die wieder weg. Also wir hatten fast nur bei Leuten, die aktuell in den verschiedenen Unternehmen arbeiten, solche Dozenten. Das waren fast keine reinen Dozenten bei uns. Das war schon gut.
Also würdest du anderen diesen Studiengang empfehlen?
Ja, also wenn man Lust hat auf Musikindustrie im Generellen, ist es aus meiner Sicht das Beste, was man machen kann. Musikbusiness oder auch als Künstler, denke ich, ist es sehr, sehr gut. Und auch wenn man, sage ich mal, so in den Richtung BWL möchte mit einer speziellen Fokussierung und nicht allgemein einfach nur BWL machen möchte, ein bisschen praxisnah, nicht ganz so trocken, dann ist es eigentlich auch gut. Kann ich nur empfehlen.
Sehr schön. So, dann hast du deinen Bachelor gemacht und also der nächste Punkt in deinem Xing-Profil ist dann Sprecher und Synchronisation. Du hast also als Synchronsprecher gearbeitet.
Ja, genau. Also synchron, ja, genau. Also ich habe im Prinzip, es war nicht lippensynchron, da gibt es so zwei verschiedene Sachen. Lippensynchron heißt wirklich, dass du den Originalmenschen gar nicht mehr hörst, sondern wirklich eins, also den ersetzt, ne, wie man das aus jetzt Filmen und Serien kennt. Ich habe praktisch so eine Art Fernsehsynchron gemacht, dann hörst du praktisch den englischen, also waren so englische, bisschen Trash-Serien, muss man schon dazu sagen, für so einen Fernsehsender und hast du die englische Spur noch so im Hintergrund leise gehört und ich habe dann so drüber geredet, aber so sinnbildlich, weißt du, nicht lippensynchron. So, ich weiß nicht, ob du dir grob vorstellen kannst. Und Dann habe ich noch für ein paar Werbespots Sachen gesprochen. Also ich habe einfach Lust gehabt, mit meiner Stimme verschiedene Dinge zu machen. Ja. Das waren eher so mehr so größere Nebenjobs.
Ach so. Und dann irgendwann hast du dich entschieden, auf YouTube zu gehen, und zwar mit Robin TV.
Um die Lücke noch zu füllen, habe ich tatsächlich zwischendurch noch 5 Jahre lang eine App-Agentur mit einem Freund gehabt. Also wir haben Apps entwickelt, aber das müssen wir jetzt auch nicht beitreten. Ja. Aber das leitet ganz gut hin auf den YouTube-Kanal, weil ich einfach ein absoluter Technik-Nerd bin. Das heißt also, ich habe mir schon das erste iPhone, als das von Apple vorgestellt wurde, mit den ganzen Apps und allem Pipapo aus den USA importiert, also da gab es es ja noch gar nicht, und habe mich völlig in dieses Ding verliebt. Ich war schon immer, also neueste, modernste, innovativste Technik, da bin ich einfach immer ganz vorne mit dabei. Das fasziniert mich. Und genau, deswegen habe ich die Apps gemacht, das war auch cool, und dann habe ich aber irgendwann gedacht, so, ich muss ein bisschen mehr machen. Habe dann eine eigene App sogar entwickelt, die Tutorial-App, ist eine Erklärvideo-App für iPhone- und iPad-Nutzer, konnte man sich also so Videokurse kaufen in der App, die anschauen, und dann habe ich alle Funktionen erklärt. Und das war dann genau diese Kombination, die mir so gefallen hat. Technik. Einfach erklärt, einfach so jedem Menschen rüberbringen, weil meist nur die Nerds erst von neuer Technik profitieren. Ich wollte aber, dass jeder davon profitiert, auch die Normalos, die sich da manchmal schwer tun, reinzuarbeiten. Also das komplizierte, neue, technische, innovative Themen jedem verständlich rüberzubringen. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Das habe ich dann auch immer mehr vor der Kamera gemacht, und dann habe ich in Konsequenz gesagt, aber ich mache das jetzt voll und ganz. Ich mache meinen eigenen Medienkanal, statt irgendwie vorher Moderator zu sein oder Sprecher oder sonst wie, diese ganzen Bereiche.
Für alle. Darf ich dich da mal kurz unterbrechen?
Ja, bitte.
Und zwar Zwischenfrage. Ja. Du hast gesagt, du hast das als App dann angeboten, diese Video-Tutorials, ja, oder? Was ist der Vorteil, das als eine App anzubieten, anstatt bei YouTube oder anderen Plattformen?
Ja gut, YouTube, das ist eine Monetarisierungsfrage. Wie willst du damit dein Geld verdienen? Und es gibt da eher so Dienste, das wäre eher vergleichbar, so Dienste wie, warte mal, jetzt muss ich mal kurz überlegen, so Lernplattformen, da fallen mir jetzt gerade keine ein. Da gibt es zum Beispiel eine, so eine große, zwei so große. Ah, jetzt fällt mir gerade kein Name leider.
Ja, ich glaube, ich weiß, welche du meinst. Ich habe da auch schon von gehört, aber der Name liegt also mir auch so gerade nicht auf der Zunge. Also
Online-Lernplattformen, auf denen man seine Videokurse anbietet. Da gibt es ja verschiedene. Und dann zahlen die Leute Geld dafür. Ne? Dann kostet so ein Kurs 10, 20, 30 Euro, was auch immer. Kann man selber bestimmen. Und dann kriegt die Plattform einen kleinen Prozentsatz und du kriegst was davon ab und verkaufst im Prinzip Workshops, Kurse. Das ist ja ein ziemlich nachvollziehbares Modell. Das hätte man so machen können. Oder wir haben halt gesagt, ey, wir sind eine App-Entwicklungsschmiede, wir wollen eine eigene App haben, man kann es in der App dann kaufen, über In-App-Käufe, es ist so einfach, dann lädt sich das direkt auf das Gerät runter, offline, dann kann man die Videos auf dem Gerät jederzeit anschauen. Das hatte eher so ein, wir wollen halt auch eine tolle eigene App haben, wo das geht, und dann hat Apple ja diesen Store gehabt, wo man das dann anbieten kann. Und das hat einfach unglaublich Spaß gemacht, sozusagen diese User Experience selber zu gestalten in der eigenen App, statt auf irgendeine andere Plattform zu gehen. Aber eigentlich im Nachhinein wäre es monetär wahrscheinlich besser gewesen, wenn wir einfach uns da auf irgendeine Lernplattform unsere Videos hochgeladen hätten und fertig. Aber es hat Spaß gemacht. Und es war halt die Kombination, ich entwickle eine eigene App mit den eigenen Kursen. Hat einfach, ja, manchmal, ich mache ja die Dinge nicht immer nur aus Kalkül, weil das irgendwie jetzt das Beste ist, sondern weil es das beste Gesamtpaket für mich ist. Oder also Spaß und Freude an der Sache ist bei mir einfach immer im Fokus, weil wenn das verloren geht, dann ist es egal, wie viel Geld oder Erfolg dann dahinter steckt, dann ist das nicht mehr so schön. Das muss schon immer stimmen.
Das stimmt. Das merkt dann irgendwann der Konsument oder der Kunde. Merkt das dann auch, wenn das einfach nur noch lustlos dahin gemacht wird und dann kommt halt das auch nicht rüber.
Ja, auch beide, also nicht nur, genau, das auch, aber das wäre auch wieder nicht der Gedanke, den ich hätte. Es ist tatsächlich eigentlich ein sehr egoistischer Gedanke, eher in erster Linie. Ich sage, ich möchte halt mit dem, was ich mache, ich möchte das gerne machen. Ich möchte mich da nicht durchquälen. Das war schon immer mein Wunsch, einen Beruf zu haben oder was zu tun, womit ich mein Geld verdiene, mit voller Leidenschaft und mit voller Ernsthaftigkeit dahinter stehen und es vorantreiben. Und immer wenn das nicht der Fall ist, dann ändere ich die Dinge. Das ist vielleicht auch ein bisschen verrückt, aber dadurch kann ich immer zu jedem Zeitpunkt sagen, ich bin hundertprozentig überzeugt davon, das macht mir Spaß, ich stehe gerne morgens auf, ich gehe gerne abends ins Bett und blicke zurück auf die Dinge, die passiert, und denke, oh cool, ist echt toll und du bewirkst wirklich was und so, und das war mir einfach immer wichtig. wichtig. Und klar, die Konsequenz ist, dass man ziemlich sicher, dass da draußen dann auch merkt, dass jemand, der da zuhört, zuschaut, dann auch merkt, der kann reden, was er will. Ich spüre das dem an, ich fühle ihm an, dass er das gerne macht. Und das steckt immer an, oder? Wenn du eine Leidenschaft in jemanden entdeckst und das natürlich so rüberschwingt, das steckt immer an. Das macht einfach, das ist einfach schön.
Ja, ich habe großen Respekt vor jedem, der das wirklich dann auch so durchzieht. Weil das ist ja auch natürlich ein gewisses Risiko verbunden, weil du weißt ja vorher nicht, ist das, was ich jetzt so leidenschaftlich mache, dann auch erfolgreich? Und ja, wollen die Leute das, ne?
Ja. Ja, volles Risiko. Also das war mir selber immer nicht so bewusst. Haben alle immer gesagt, Mann, da hast du das gemacht, dann hast du dir plötzlich deinen Beruf gewechselt, obwohl du ja was aufgebaut hast. Ich meine, bei diesem App-Entwicklungsding, als ich da rausgegangen bin, da habe ich von so Headhuntern schon Angebote bekommen. Ich sage jetzt mal so, ja, im unteren fünfstelligen Bereich zu verdienen, wenn ich irgendwelche anderen Firmen jetzt berate mit irgendwelchen Apps. Und da habe ich halt einfach gesagt, nö, mache ich nicht, ich mache jetzt was anderes, ich mache jetzt hier Robin TV, ich mache jetzt meinen eigenen Medienkanal auf und habe natürlich genau auf ganz viel Geld verzichtet auf Möglichkeiten und bin voll ins Risiko gegangen. Mir war das aber selber immer gar nicht so bewusst, weil es für mich so natürlich ist, das zu tun. Das merke ich immer nur, wenn andere das sagen, sag mal, bist du da völlig verrückt oder so, oder bist du wahnsinnig, jetzt wo du es eigentlich im Prinzip geschafft hast, schmeißt alles über den Haufen, fängst von vorne an. Ja, aber ich glaube so, keine Ahnung, ich bin da irgendwie ziemlich risikobereit, aber vielleicht auch, weil ich immer dieses Ding im Kopf habe, so du weißt eh nie, was morgen passiert. Also dieses Sicherheit habe ich noch nie so dran geglaubt.
Ja, gerade in der aktuellen Situation sieht man das. Also ich arbeite jetzt gerade für einen Automobilzulieferer und das kann von heute auf morgen dann halt in der Wirtschaft so steil bergab gehen, ja, dass man da echt, dann hat man auf einmal Kurzarbeit und dann fehlt auch wieder Geld jeden Monat. Mhm. Und das ist dann so. Ne? Also da man wiegt sich immer so ein bisschen in Sicherheit als Angestellter, aber so hundertprozentig ist das auch nicht. Und dann dann einfach durchzuziehen und sagen, ich mache nur noch das, was mir Spaß macht, dass ich jeden Morgen mit einem Lächeln aufstehen kann und mich auf die Arbeit freue und mich nicht dahin schleppe, das ist doch geil.
Also man muss schon fairerweise dazu sagen, ich mache das total mit hundertprozentiger Überzeugung, was mir Spaß macht, aber das heißt nicht, dass es nicht anstrengend ist. Das darf man jetzt nicht falsch
natürlich
verstehen. Ja. Also ich renne nicht rum den ganzen Tag und denke so, ah, toll und super und ich krieg Geschenke in die Hand und dafür Elektroauto fahren. Das ist natürlich total toll. Also natürlich ist es bestimmt privilegiert im Gegensatz zu anderen, aber es wurde mir erstens nicht irgendwie hingeschmissen. Da kam nicht jemand und hat gesagt, so, bumm, das bist du jetzt, das machst du jetzt und jetzt bist du irgendwie ein glücklicher Typ, sondern da musst du halt durch wirklich sehr, sehr schwere Zeiten. Also um dahin zu kommen, habe ich mindestens ein halbes Jahr bis ein Jahr schlaflose Nächte, Zähne knirschen, physische, psychische Belastungsgrenzen irgendwie erfahren, also und auch Geldsituationen, also Existenzängste, was du da alles durchlebst. Da redet man dann halt nicht mehr so drüber. Also das muss man schon auch sagen. Ja. Es ist schon richtig, richtig viel, was man da reingibt, damit es dann auch wieder so zurückkommt. Das ist nicht alles nur so hingeschmissen.
Ja, und damit sind wir jetzt, glaube ich, bei Robin TV angekommen, bei deiner YouTube-Sendung. Es gibt ja einmal blau, einmal grün. Und ist das eigentlich ein eigenes Studio, was ihr euch da zusammengebaut habt, wo ihr aufnehmt, oder ist das irgendwie noch ein Hinterzimmer in deiner Wohnung?
Ja, also nee, das ist lustigerweise ist meine alte Wohnung.
Ach so.
Kann man Büro, Studio bezeichnen. Am Ende ist es meine alte Wohnung, was auch gut so ist, weil dann haben wir eine Küche, dann können wir mal ein bisschen selber kochen und das ist alles sehr heimelig und sehr wohnlich und sehr gemütlich. Und da haben wir halt hier Zeug reingestellt, Kameras, Equipment, Schreibtische und dann machen wir so einen Mix aus Dinge besprechen, Ideen erarbeiten, das Ganze dann auch produzieren, also aufnehmen und schneiden, obwohl wir auch sehr, sehr viel mobil unterwegs sind. Also ich würde fast sagen, wir verbringen nur ungefähr grob die Hälfte, vielleicht höchstens zwei Drittel unserer Zeit dann hier in Berlin in dem Studio. Ja, so nenne ich es halt immer, weil es einfach besser klingt als Büro. Die meiste Zeit sind wir dann oder viel auch unterwegs. Ja, wir reden über Mobilität, dann sind wir auch mobil.
Ja, letzte Woche habe ich nur gesehen, habt ihr den ID3 angeguckt, ja, der ja endlich fahren gelernt hat.
Ja. Naja, der konnte schon eine Weile fahren, aber der hat endlich, der hat zumindest endlich mal das finale Licht der Welt erblickt. Also ohne Vorserie oder irgendwelche Vorvarianten, sondern wirklich final und bereit zur Auslieferung.
Ja. Schon mal ein Schritt für VW oder von VW in die richtige Richtung.
Ja, bitte. Unbedingt. Es wird ja auch Zeit bei den deutschen Herstellern. Also ich bin ja, da sagen manche dann, ja, du bist jetzt hier VW-Fanboy. Ich sag so, Leute, wenn es von BMW und Mercedes was Vergleichbares gäbe, würde ich da auch freudeschreiend Videos machen dazu, weil ich einfach mir natürlich wünsche, dass die deutsche Automobilindustrie, die ja in Deutschland übrigens der größte, mit Abstand größte Industriezweig ist, also mit maßgeblich für unseren Wohlstand in Deutschland verantwortlich ist, nicht den Bach runtergeht, sondern dass wir weiter hier diesen Wohlstand genießen können. Manchmal fühlt es sich so an, als ob ich einer der wenigen bin, die sich dafür einsetzen, und ganz viele wünschen den deutschen Automobilherstellern den Tod und damit auch den deutschen Wohlstand, einen richtig fetten Blocker und Einschnitt. Ich bin keiner von denen, ich gucke mir das an, bin natürlich trotzdem kritisch, wenn was nicht gut ist, sage ich das auch, aber ich freue mich sehr darüber. Und ich hoffe, andere deutsche Hersteller fühlen sich inspiriert, da jetzt dann so VW hinterherzuziehen.
Ja. Ja, es ist, also ich fahre jetzt seit einem halben Jahr auch ein Elektroauto.
Ach cool,
das ist, ist ein Tesla Model S.
Oh, der Herr. Von,
ja, ein altes Ding. Ist ein tolles Auto, ja. Ist von 2014, ist jetzt nicht neu und habe ich aus Holland importiert. Also war jetzt auch nicht so teuer wie die sind, die man hier auf mobile.de sieht. Ne?
Ja, es gibt schon gute gebrauchte, also günstige gebrauchte Teslas inzwischen, weil die gibt es halt auch schon so lange auf dem Markt im Gegensatz zu anderen. Da warten wir noch auf
gebrauchte. Eben. Und 8 Jahre Garantie sind halt, also auf Antriebsstrang und auf Akku, sind halt ein riesen Verkaufsargument. Ja, ist, um einen 6 Jahre alten Gebrauchten zu kaufen, da hat man wirklich dann noch die 2 Jahre, die teuersten Teile an dem Auto, und das sind nun mal die beiden Sachen, abgesichert. Ne? Wenn da was passiert, kriegt man es neu. Mhm. Wenn man einen Termin im Service Center kriegt, das ist natürlich dann immer die Schattenseite, gerade bei Tesla. Service muss noch verbessert werden.
Ja, das kennen wir. Und sag mal, du hast jetzt gesagt, ja, du fährst jetzt seit einem halben Jahr elektrisch, dann wolltest du auf irgendwas, glaube ich, hinleiten. Da bin ich jetzt sehr neugierig, was du sagen wolltest.
Ja, zwei Sachen tatsächlich. Erstmal eine kurze Anekdote. Ja. Als ich hatte das Auto noch nicht lange und bin dann einkaufen gefahren und hab dann dort rückwärts eingepackt. Und meistens parkt man ja vorwärts ein, damit man dann halt mit dem Einkaufswagen dann an den Kofferraum kann.
Das macht Sinn, ja.
So, die meisten Elektroautos haben nicht nur den Kofferraum hinten, sondern weil ja vorne viel Platz frei ist, haben die auch noch den sogenannten Frofferraum auf Deutsch. Ne? Also normalerweise nennt man das Ding ja Frunk, weil im Englischen ist hinten der Trunk, das ist der Kofferraum, und der Front Trunk ist dann der Front Kofferraum. Mhm. So, ich spreche gerne Deutsch, deswegen sage ich Frofferraum. Außerdem hört sich das lustiger an.
Definitiv.
So. Und da stand halt so ein Typ neben mir, der stand schon da, als ich eingeparkt habe, war sich am Unterhalten. Und in dem Moment, als ich ausgestiegen bin, sofort erstmal über Elektroautos. Und die sind ja gar nicht umweltfreundlich. Und diese Stammtischsachen, ja. Mhm. Habe ich links liegen lassen, bin weggegangen. Und dann kam ich halt mit den vollen Einkaufswagen wieder zurück. Und sein Grinsen wurde schon immer breiter, nach dem Motto, guck mal, der ist auch noch so doof und parkt rückwärts ein, wenn er mit einem vollen Einkaufswagen hier hinkommt. Ne? Ganz, ganz schnell ging dann die Mundwinkel von ihm nach unten, als er gesehen hat, dass man ja vorne auch noch ordentlich reinladen kann. Ne?
Das wusste er offensichtlich nicht. Und du hast ihm einen schönen Überraschungseffekt bereitet.
Genau. Und ja, das ist wirklich dann einer der selten genannten, aber für mich gar nicht mal so geringen Vorteile von Elektroautos. Platzangebot. Man braucht für die Technik, die da drin ist, wirklich deutlich weniger Platz.
Ja, das ist unglaublich. Das habe ich jetzt zum Beispiel tatsächlich, weil du ja den ID3 erwähnt hast, da auch wieder gemerkt. Der hat ja so die groben Ausmaße eines Golf. Der Kofferraum ist aber minimal größer, also ein paar Liter. Nicht viel, aber minimal, immerhin. Aber vor allem die Rücksitzbank, da hat man mehr Platz als im Golf. Das heißt, am Ende hast du, wenn du einen Verbrenner und ein Elektroauto, sag ich jetzt mal, vergleichst, mit genau den gleichen Ausmaßen, hast du in dem Elektroauto viel mehr Raum. Ne? Und gerade wenn der Radstand dann auch so hoch ist, dann hast du dazwischen einfach so viel Platz, was Spannendes und ja, Wohnraum ja im Prinzip, Lebensraum zu gestalten. Das ist ja das, was wir wollen, wenn wir im Auto unterwegs sind, wollen wir ja möglichst Raum haben, Möglichkeiten haben, uns da auch so ein bisschen zu entfalten, gerade bei längeren Strecken. Und das finde ich allgemein faszinierend an Elektromobilität, genau. Dass du nur noch diese Batterie da unten, dann diese ja, Elektromotor auf der Achse hast und hast da im Prinzip alles oben drüber im freien, in der freien Gestaltung. Und da werden, glaube ich, noch richtig, richtig coole Konzepte in Zukunft kommen.
Da bin ich mir auch sicher. Hast du mit dem von dem Dacia Spring gehört?
Das ist doch, ja.
Der ist jetzt gerade angekündigt worden. Ich habe gestern, glaube ich, habe ich die News gelesen. Der ist so ähnlich wie ein Cross-Polo von der Größe, Viertürer aber.
Ja.
Und 200 Kilometer WLTP-Reichweite für 10.000 Euro.
Geil. Ja, wie man das ja von Dacia dann gewohnt ist, ne?
Ja.
Günstige Marke, was nicht unbedingt schlechte Qualität bedeutet. Ja, den habe ich schon vor langer Zeit schon, als der Konzeptwagen noch vorgestellt wurde, in den News gehabt. Ich mache ja jede Woche da Elektroauto-News. Aber dass der jetzt im Detail nochmal genauer vorgestellt wurde, ist mir
es tatsächlich... Es gibt, glaube ich, einen Termin, und zwar, ja, es war Spring, aber er kommt im Sommer, und zwar nächstes Jahr.
Okay. Ja, klingt gut. Ja. Werde ich auf jeden Fall spätestens wahrscheinlich dann in meiner nächsten News-Sendung drin haben. Werde ich auch verfolgen. Weil das ist natürlich spannend, dass Elektromobilität bezahlbar wird. VW sagt ja auch, wir wollen das Elektroauto unter 20.000 Euro auf den Markt bringen. Da soll ja wohl dann Seat dran arbeiten. Die sind damit beauftragt, so bis 2023, so in die Richtung. Dauert noch ein bisschen. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal so ein E-Up aktuell angucke, das ist ja Wahnsinn. Wenn mit der ganzen Förderung, was du da kriegst du ja wirklich ein, oder auch Renault Zoe und sowas, kriegst du ja wirklich ein gutes Auto für einen günstigen Betrag.
Das stimmt. Und der Unterhalt ist natürlich auch nochmal günstiger.
Ja, das ist ein Traum. Und vor allem keine Temperaturen die ganze Zeit.
Ja, war für mich tatsächlich auch eins der Hauptargumente noch, denn ich habe das Glück, zwei Straßen weiter von mir ist eine öffentliche Ladesäule von den lokalen Stadtwerken. Mhm. Und die war bis vorletzte Woche noch komplett kostenlos. Mhm. Das heißt, das erste halbe Jahr habe ich mit 22 Kilowatt kostenlos geladen.
Geil. Wieso ist die jetzt nicht mehr kostenlos?
Das ist, glaube ich, eine Förderung gewesen.
Ja, genau.
Und die ist jetzt einfach ausgelaufen und jetzt nehmen die halt ihre, das ist jetzt, glaube ich, die ENBW-App und da kostet jetzt 39 Cent die Kilowattstunde.
Naja, okay.
Was in Ordnung ist.
Das ist okay. Ja, es ist ja auch klar, das machen die oft, die so Stadtwerke machen so Angebote, dass sie am Anfang erstmal beim Aufbau der Ladeinfrastruktur so kostenlose Angebote machen und dann kostet es irgendwann was. Ist ja auch klar, also ich meine, kostenlosen Strom zu vergeben, dass das kein interessantes Geschäftsmodell langfristig ist, das sollte eigentlich jedem klar sein, wer das erwartet, dass das ständig weitergeht, der hat vielleicht sich mit dem Thema Wirtschaft noch nicht so intensiv auseinandergesetzt, kann man nett so sagen.
Ja, es gibt auch wirklich Abzocken. Da muss man, bevor man in die nächstbeste Ladesäule fährt, sollte man mal die Preise checken. Ich weiß nicht, wie sich das jetzt entwickelt hat, aber ich habe in der Anfangszeit da ab und zu mal in verschiedene Apps reingeguckt, als ich noch gar kein Elektroauto hatte. Und dann ist man da auf einmal bei 80, 90 Cent plus noch mal pro Minute oder einmal fürs Anschließen eine Pauschale. Mhm. Und das ist dann, ja, unterm Strich wäre das ja sogar teurer wie Benzin. Die Ladesäulendichte ist ja inzwischen schon so gut, da fährt man halt einfach zu der nicht hin und dann fährt man zur nächsten, wo es günstiger ist. Ne? Muss man aber auf dem Zettel haben natürlich.
Ja, oder was ich ja empfehlen kann ist, sucht euch eine Ladekarte, die eine einfache Preisstruktur hat, weil du kannst ja entweder entscheiden, dass du von jedem einzelnen Anbieter dir eine einzelne Ladekarte holst, also von deinen Stadtwerken und Pipapo, dann rennst du irgendwann mit 50 Ladekarten rum. Ich bin da nicht so der Fan davon, sondern ich sage, es gibt auch Anbieter, die dann einfach alle Anbieter in einer Karte vereinen, sage ich jetzt mal, über Roaming. Das erkläre ich lustigerweise nächste Woche in einem Video auf meinem Kanal. Oder wenn ihr jetzt wahrscheinlich den Podcast hört, dann ist es schon online, genau. Da ist es halt, finde ich, ein bisschen praktischer. Dann hast du eine Karte, kannst fast alle Säulen damit dann aktivieren, freischalten, eine Abrechnung. Und da gibt's wirklich gute Anbieter, die einen guten einheitlichen Preis haben, auch einen günstigen Preis. Und da kann man sich dann auch immer drauf verlassen. Das finde ich ganz, ganz wichtig für die Akzeptanz von Elektromobilität, weil das fragen mich auch immer wieder Leute, was kostet eigentlich das Aufladen? Sage ich, na ja, man kann natürlich für eine Aufladung mal 10 Euro zahlen oder sogar kostenlos. Man kann aber auch mal 30 Euro bezahlen, wenn man ein bisschen blöd beim falschen Anbieter lädt. Da sind die Leute natürlich total verunsichert. Deswegen finde ich genau dieses Thema einfache oder zumindest nicht zu komplizierte Preisstruktur, die ich mir sogar im Kopf merken kann. Ich weiß, wenn ich an der Säule jetzt lade mit meiner Ladekarte, dann zahle ich so und so viel Cent pro Kilowattstunde. Gibt's auf dem Markt, da arbeite ich auch mit einem Partner zusammen, aber wir halten das jetzt mal hier werbefrei, würde ich mal sagen. In deinem Sinne.
Ja, aber jeder, den das interessiert, der kann natürlich dann gerne auf Robin TV, genau, auf YouTube vorbeischauen.
Genau, kann ich nur empfehlen. Und das ist auch genau, also wenn du nochmal ein Thema, wenn du nochmal einen Schwenk zu Robin TV machen möchtest, das ist genau auch das, was mir unglaublich viel Spaß macht an dem auf dem Kanal, was ich ja schon angedeutet habe, ist, dass Menschen, also ich sag mal so, dass ich was tun kann, was mir Spaß macht, also sprich vor der Kamera, so Themen rüberbringen, dann im Bereich Technik im weitesten Sinne oder eben auch genau Technik, was so mein Herz für brennt, aber dann auch noch im Thema Nachhaltigkeit, also sprich zumindest lokal emissionsfrei bei Elektroautos, aber ich kümmere mich auch um weitere Themen Richtung neue Mobilitätskonzepte, Ridesharing und ich bin auch großer Fan von der Bahn inzwischen oder wenn es Richtung grüner Leben geht, also nachhaltige Geldgeschäfte, Banken etc. pp., das mache ich auch auf meinem Kanal Robin TV Grün. Dann habe ich auch, ich tue auch noch sozusagen, zumindest aus meiner Sicht, was Gutes. Und das ist einfach eine schöne Kombi. Und dann den Leuten solche Themen so rüberzubringen, dass es auch Menschen erreicht, die jetzt vielleicht nicht Lust haben, sich auf irgendwelchen, ich sag jetzt mal übertrieben, Öko-Blogs aufzuhalten und jetzt vielleicht sagen, hey, ich möchte jetzt auch nicht so viel in meinem Leben ändern, sondern, aber finde ich eigentlich gut, so eine nachhaltige Bank. Ich rede immer wieder mit Leuten und sage, stimmt, so eine nachhaltige Bank, wieso bin ich eigentlich nicht bei einer Bank, die mein Geld nicht in dreckige Geschäfte, sondern in gute Sachen investiert? Finde ich eigentlich sinnvoll, mache ich mal. So, und dann versuche ich die Leute so ein bisschen mitzunehmen, ohne dass sie ihr ganzes Leben zu verändern müssen oder so, trotzdem was Gutes tun.
Das schätze ich auch bei deinen Sachen. Das kommt auch immer so rüber, als ob du jetzt nicht der mit der grünen Brille bist, der ein, nicht so ein Prediger, sondern du sagst wirklich objektiv und es kommt nicht so wie in eine Bekehrung rüber. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, also du lässt den Leuten dann noch den Freiraum, auch ihre eigene Meinung halt zu haben, ne? Auch wenn die anders ist.
Das freut mich sehr, dass du das sagst. Also was ich immer wieder höre, und das bin ich halt nun mal von der Art her, dass ich ein sehr positiver Mensch bin. Also ich finde schon sehr viele Sachen schon sehr, sehr toll. Und das kann der ein oder andere mal, verstehe ich auch, so interpretieren in Richtung, ja, der findet ja alles toll, der kriegt wahrscheinlich von allen einfach nur ganz viel Geld und dann findet er alles einfach nur noch toll. Aber so ist es nicht, sondern wenn ich von was begeistert bin, und in der Regel rede ich ja nur über Sachen, von denen ich begeistert bin, dann bin ich auch sehr enthusiastisch und positiv. Aber genau, finde ich schön, dass du das dann trotzdem sagst, und manche verwechseln das dann so ein bisschen und denken so, ah, du findest ja einfach alles nur toll. Aber was alles scheiße ist. Ich will hören, was scheiße ist. Alles ist schlecht.
Ja, dann müssen wir bei jemand anderes zugucken.
Jetzt das Glas immer halb voll und die Luft, die drin ist, die ist auch noch wertvoll zum Atmen. Also ich habe wirklich eine sehr positive Einstellung aufs Leben.
Ja, das kann man. Bist du die Grinsebacke der Elektromobilität, hätte ich jetzt fast gesagt. Lass ich gerne verstehen. Nee, positiv gemeint natürlich. Ja, klar, gerne. Jo, gut. So, mir fällt jetzt gerade nichts weiteres mehr ein. Mhm. Und dann würde ich sagen, kommen wir hiermit mal zum Schluss. Also ich erzähle gleich noch ein paar Sachen, wenn der Robin weg ist. Aha. Aber Robin, ich danke dir für deine Zeit. Geh raus, genieß noch ein bisschen das schöne Wetter.
Mach ich gleich. Sind alle Videos fast im Prinzip fertig produziert. Jetzt gehe ich gleich raus und treffe mich lustigerweise sogar mit einer Fanin. Also mit,
ach ja,
was heißt
Fan? Eine Fanin.
Ja, ich weiß nicht, wie man das jetzt genau nennt. Das
ist, Zuschauer, ja, Fan ist so ein bisschen. Das Wort Fan finde ich auch immer ein bisschen komisch zu verwenden, oder? Fühlt sich das nicht komisch an?
Ja, vor allem, wenn man es dann selber sagt, das hat sowas Selbstverliebtes, so meine ich das gar nicht. Also eine, ich sag mal, Unterstützerin der Elektromobilität, die ich total in mein Herz geschlossen habe, auf dem einen oder anderen Event schon kennengelernt habe und ihr gesagt, die ist in Berlin, obwohl sie gar nicht hier wohnt. Und dann habe ich gesagt, komm, das mache ich eigentlich selten, ehrlich gesagt, wir gehen zusammen ein bisschen was essen. Das mache ich jetzt.
Ja.
Im Grünen.
Dann lasst es euch schmecken.
Danke. Schön. Ich
wünsche noch einen schönen Tag.
Ja, danke
dir und
für dein Interesse. Alle, die Lust haben, sorry, das muss ich jetzt noch sagen, schauen vorbei auf YouTube Robin TV Blau oder Robin TV Grün fürs Thema Nachhaltigkeit. Und ich bin jetzt ganz neu auch auf Twitch mit Robin TV
Live.
Gibt es jetzt sehr regelmäßig und sehr häufig Twitch Livestreams. Da kann man dann also praktisch auch mit mir quatschen, interagieren und mir böse Dinge an den Kopf schmeißen.
Oder auch nette Dinge.
Nettigkeiten. Okay, ja, das wollte ich noch kurz loswerden. Danke dir, lieber Lars.
Sehr, sehr gerne. Robin, ich danke dir für deine Zeit.
Jo, danke auch. Ciao. Danke fürs Zuhören.
Die Kanäle vom Robin und auch meine Website fgz-podcast.de sind natürlich verlinkt in den Shownotes. Schaut da überall gerne mal vorbei. Wenn du eine spannende Anekdote zu erzählen hast, was Lustiges, einen guten Witz, dann schick ihn mir gerne an einsendungen@fgz-podcast.de und dann hören wir uns das in einer der Folgen vielleicht mal an. Ich habe nächstes Mal auch wieder einen super interessanten Gast. Der Turnus dieses Podcasts wird für 4 Wochen sein. Also monatlich gibt es eine neue Folge. Der nächste Gast wird wieder super, kann ich schon versprechen. Und ich hoffe, Sie hören, du hörst wieder rein. Wir sind hier per Du. Wir sind hier eine ganz, ganz lockere Gemeinde. Und bis in 4 Wochen dann. Ciao.